Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Luther, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Herr Müller, selbiges gilt für Sie. Ich habe die Weisheit wenigstens in Form der Uniformierung bei mir.
Herr Luther, dass Sie da sind, versteht sich ja heute nicht von selbst, weil in Berlin, in der Hauptstadt, gab es mal wieder massive Bauernproteste gegen die Bundesregierung, gegen die Ampelregierung, gegen die Abschaffung der Förderung des Agrardiesels und gegen die Agrarpolitik überhaupt. Was haben Sie denn davon mitbekommen? War das ein demokratischer Protest? War das ein von Rechten unterwanderter Protest, wie Herr Scholz das genannt hat? Haben die Bauern die Kirche im Dorf gelassen, wie Herr Lindner auf dem Dreikönigstreffen gefordert hat. Wie beurteilen Sie das?
Das ist eine gute Frage, aber es ist was in Bewegung gekommen und das sind die Bauern. Und ehe sich die Bauern bewegen und sich vom Feld bewegen und ihre Proteste artikulieren, da braucht es schon ordentlich was. Und die Menge an Bauern, die sich bis Berlin bewegt haben, ihre Kühe, ihre Felder zu Hause gelassen haben, gut, die Zeit ist vielleicht jetzt gerade günstig, nicht für die Kühe, eher für die Felder, zeigt schon, dass offensichtlich was im Argen liegt. Die Frage ist nur, wie man das dann anpackt und wie man es artikuliert. Protest ja, aber Demokratie heißt ja, ich habe eine Institution gewählt, autorisiert in meinem Sinne als Bürger zu regieren und muss das dann 4 Jahre erdulden, bevor ich wieder wählen darf. Stelle ich zwischendurch fest, da ist was nicht in Ordnung, dann muss ich Protestform wählen, die klar machen, da funktioniert was nicht so, wie es sein sollte. Was jetzt passiert, ist aber irgendwie etwas merkwürdig, weil die Bauern verbrennen jetzt den Diesel, der noch subventioniert ist, schädigen damit das Klima ganz intensiv. Wenn ich die Mengen an Treckern, die heute in Berlin angekommen sind, zähle, so viel gibt es ja kaum in Deutschland. Das nur als Spaß am Rande bei der ernsten Lage, ist das schon bemerkenswert. Wenn aber sich dann der Bundesfinanzminister tatsächlich auch traut, sich vor die Bauern zu stellen und sich dort mit dem Bauernpräsidenten dort des Bauernverbandes zu äußern, dann ist es doch zumindest auch eine Frage des Respekts, dass man da auch zuhört. Weil wie will ich einen Kompromiss, eine Lösung finden, wenn ich nur protestiere, nur dagegen bin? Die Bauern erwarten, dass man respektiert, was sie für Leistung erbringen. Das muss man aber auch der Politik zubilligen, dass die willens sind, Lösungen anzubieten. Wenn man die nicht in Ordnung findet, dann kann man darüber diskutieren. Das ist der demokratische Diskurs. Wenn der mittlerweile aber nicht mehr möglich ist, dann wird es schwierig, die Forderungen A von jemand, der willens ist, sie umzusetzen, zu Gehör zu bekommen oder auch Ziele zu erreichen. Und wir erinnern uns alle, wie das mit den Bauernkriegen von 1524 bis 1526 ausging. Interessant war aber, dass übrigens dort die 12 Memminger Forderungen aufgestellt worden sind, die sozusagen die Grundlage der Menschenrechte bildeten, die erstmalig so in Schriftform artikuliert worden sind. Aber das nur als Schmankerl für die vielleicht wirklich Interessierten. Die mögen da mal nachgoogeln. Das ist wirklich interessant. Also Bauern in Bewegung bewegen tatsächlich was. Ein Bundesfinanzminister, der sich äußern muss, auch wenn er nicht erhört wird. Und das Ganze ist eine Protestform, die tatsächlich dazu geeignet ist, Entscheidungen zu revidieren, die Regierende bisher gefällt haben.
Also Herr Scholz, ich will es nochmal artikulieren, hat ja gesagt, diese Bauernprotestbewegung drohe von Rechten unterwandert zu werden. Damit rückt er verbal die, wie Sie sagen, legitimen Bauernproteste, die vielleicht in einer Form etwas laut sind, aber die trotzdem legitim sind, in die Nähe von Rechtsradikalen. Alle Beobachter der heutigen Demonstration sagen, da gab es keine Reichskriegsflaggen, da gab es keine AfD-Banner, da gab es keine Molotow-Cocktails, die geworfen wurden. Es gab nicht, anders als bei einer linksradikalen Demonstration am Sonntag in Berlin, verletzte Polizisten en masse, sondern alles verlief friedlich, alles verlief so, wie man sich das eigentlich bei einer so großen Menschenmenge nur wünschen kann. Meine Frage konkret, schürt der Bundeskanzler mit solchen Formulierungen wie die Bauernproteste werden von Rechten unterwandert oder drohen von Rechten unterwandert zu werden, nicht die gesellschaftliche Spaltung in Deutschland, weil er die Bauern, wogegen sie sich auch heute verwahrt haben, in eine bestimmte Ecke drückt und damit diskreditiert?
Ja, ich unterstelle mal ja, weil das natürlich ausgelegt werden kann als Diskreditierung der Akteure. Wenn ich unterstelle, dass dort eine Unterwanderung stattfindet, dann bin ich nicht bereit, den legitimen Zweck der Aktion zu akzeptieren, weil er könnte ja nicht mehr legitim sein, weil böse unterwandert. Das ist eine schwierige Situation. Was die Bauern tun, ist, und das ist so konzertiert noch nie passiert, ihren Protest in die Zielgerade zu bringen, sprich an die Regierung zu adressieren. Und wenn man es mal genau nimmt oder runterbricht, ich komme von einem Bauernhof ursprünglicherweise. Meine Familie hatte einen sehr großen, schönen Bauernhof mit 50 Hektar Land. 1890 hat man aus den Erträgen von 50 Hektar Land 20 Leute auf diesem Hof insgesamt ernähren können und ein wunderschönes Gutshaus errichten können mit viel Aufwand, viel Mühe und viel Kunstfertigkeit. Heutzutage ist mit 50 Hektar Land als Landwirt nicht mehr viel anzustellen und da muss man das verpachten und wenn insgesamt 2000 Hektar zusammenkommen, so ist zumindest das Portfolio, wo unser Acker aufgegangen ist, dann kann man sagen, kann eine Familie davon auch relativ gut leben. Also die Relationen haben sich verschoben. Nahrungsmittel sind offensichtlich zu günstig im Verhältnis zu anderen Ländern, als dass das abbildet, was der Landwirt braucht, um Vieh und Korn vom Feld und an den Verbraucher zu bringen. Das muss man insgesamt betrachten. Und da ist die Regierung tatsächlich gefordert, jetzt sinnvolle Alternativen zu finden, wenn die Kassen leer sind. Einer muss immer leiden und am Ende sind es die, die sich nicht laut genug, klar genug artikulieren können, die nicht 7000 Trecker haben, die nicht laut genug hupen können und nicht Straßenblockaden rund um die Hauptstadt errichten können, dass die Bauern am Ende einen sie befriedigenden Kompromiss erreichen werden. Daran zweifle ich am Ende nicht. Das ist auch ein Vorteil der Demokratie.
Ich würde gerne das Thema wechseln, aber vielleicht noch einen Abbindersatz sagen. Es geht um 17 Milliarden, die die Bundesregierung einsparen will und muss. Davon soll etwa eine knappe Milliarde der Bauernstand tragen. Das sind 200.000 Betriebe, 400.000, 500.000 Menschen. Ich finde das überproportional. Und Herr Lindner hat in seiner heutigen Rede gesagt, ah, die Bundesregierung spart ja auch. Er hätte den Neubau, den Erweiterungsbau des Bundesfinanzministeriums abgesagt. Da würde ja schon mal Geld eingespart werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er kosten sollte. 400, 500 Millionen, glaube ich. Aber Herr Scholz ist ja nicht bereit zu sparen. Der will weiter für 750 Millionen projektiert den Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes durchziehen. Er will für 200 Millionen drei neue Hubschrauber, Luxushubschrauber kaufen, damit die Flugbereitschaft, die wie auf der Seite der Flugbereitschaft steht, Politprominenz von A nach B fliegen kann. Das alles in einer Zeit, in der die Lokführer streiken für ein paar Euro 50 mehr, in einer Zeit, in denen die Bauern zwischen 1.000 und 3.000, 4.000 Euro pro Jahr weggestrichen werden sollen, was viele Bauern an den Rand der wirtschaftlichen Existenz bringt. Aber sei es drum.
Das war jetzt Polemik, lieber Herr Müller.
Was war das?
Das war natürlich jetzt Polemik.
Nee, das war ein Abbindersatz.
Nee, den Abbindersatz.
Ein
Denn
zusammenfassender
ja, aber
Abbindersatz.
die Verantwortlichkeiten für die genannten Aktionen liegen ja nicht bei denen, die Sie jetzt sozusagen ausüben. Wenn Sie mal in Berlin waren in letzter Zeit, das Loch neben dem Kanzleramt für den Neubau ist längst ausgehoben. Das heißt, die Summen sind bereits investiert. Und die Bauarbeiten, die gingen schon los. Es läuft also. Der Erweiterungsbau des Kanzleramtes zeugt ja auch von Arbeit. Das heißt, Leute, die darin arbeiten wollen und Arbeitsräume brauchen, die tun da tatsächlich was. Und es einfach zu sagen, da wird Geld ausgegeben, der Kanzler kann nicht mit der U-Bahn von A nach B und andere auch nicht. Die Hubschrauber müssen ersetzt werden. Das ist mitunter notwendig. Wir erinnern uns an Smolensk und an den Unfall dort, wo in Polen gestartete Maschinen überaltert mit nicht ausreichender Technik eine gesamte Landeselite letztendlich liquidieren ließen, weil das Flugzeug abgestürzt ist in Smolensk.
Nee,
Das
nee,
sind Dinge, die man
also
doch, 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 doch. Die Hubschrauber sind doch Mittel zum Zweck. Und wenn wir
das
Demokratie
war ein
wollen,
Flugzeug,
wollen
kein
das.
Hubschrauber.
Nee, die
Aber
Hubschrauber sind aber überaltert, die wir jetzt neu anschaffen wollen. Flugzeuge haben wir schon neu. Das war eine Summe von 2 Milliarden übrigens für die drei A350.
also wenn
Aber die
Sie es für
Hubschrauber.
geschickt halten, in einer derartigen aufgeheizten
Ist zu spät.
Situation.
Nein, die Summe ist doch schon längst raus. Die Summe jetzt anzuführen, die bereits längst investiert ist, wo man nicht sagen kann, ich kann das jetzt gegenrechnen, wie Lindner, der den Verzicht auf seinen Erweiterungsbau des Bundesfinanzministeriums jetzt ins Feld führen kann, kann sagen, ich habe da gespart. Der Zug ist für den Bundeskanzler und den Erweiterungsbau dort längst abgefahren. Die Sachen laufen bereits schon seit Jahren. Ich habe das Nutzen der Baustelle bereits im Vorjahr beobachten können. Jetzt zu sagen, ich stoppe das, das wäre fatal. Das würde mehr kosten, als das Ding fertig zu bauen, letztendlich. Also ja, es gibt aber Sparpotenzial. Ja, es gibt Möglichkeiten, Dinge auch umzuschichten. Ja, es muss notwendigerweise möglich sein, auch die, die extrem belastet sind, zu entlasten. Das hat die Regierung in den letzten Jahrzehnten auch geschafft.
Also ich bezweifle ja, dass eine ausgehobene Baugrube 750 Millionen Euro wert ist. Aber wenn Sie sagen, dass in Berlin die Preise so sind, dass also eine ausgehobene Baugrube schon verbuddelte 750 Millionen bedeutet, dann wird das so sein. Bei mir in Bayern ist es nicht so. Aber sei es drum. Fahrtenbücher von Fahrten, die Herr Wegner, das ist der regierende Bürgermeister in Berlin, also Ministerpräsident, unternommen hat, und Fahrtenbücher, die Frau Katharina Günther Wünsch mit dem Auto, mit dem Dienstauto absolviert hat, gibt es nicht oder sie sind verschwunden, keine Ahnung, also es gibt sie jedenfalls nicht. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal oder vorletzten Mal über Compliance gesprochen und über das, was in Dienstverhältnissen möglich ist und nicht möglich ist. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, ob da irgendwas vertuscht wurde oder nicht, aber ist nicht auch Ihr Eindruck, dass da die Presse weiter gräbt und versucht herauszufinden, seit wann die Katharina und der Kai mehr als ein Dienstverhältnis haben und herauszufinden, ob die Aussage, die Herr Wegner und Frau Günther Wünsch getroffen haben, nämlich dass sie sich erst irgendwann im Sommer oder Herbst 23 näher gekommen sind, ob das so stimmt, kann da für Herrn Wegner noch was am Horizont heraufziehen?
Also die beiden ehrt ja das Interesse sehr. Ich finde das hochgradig spannend, dass man solche Banalitäten zwischenmenschlicher Art jetzt quasi so in die mediale Öffentlichkeit ziehen möchte. Aber Spaß beiseite. Diese Menschen stehen so im Rampenlicht und ein Senator oder ein regierender Bürgermeister fährt ja nicht selber mit dem Auto und führt ein Fahrtenbuch von A nach B. Der Regierende selber darf ja nicht mal die Art des Fahrzeugs bestimmen. Das bestimmen die Sicherheitsleute, die dann den Sicherheitsanspruch und damit auch die Fahrzeugpanzerung festlegen. Da sind immer zwei Fahrzeuge unterwegs, beide mit Blaulicht und dieses Sicherheitspersonal vorne oder hinten drin, sodass der nicht alleine irgendwo hinfahren kann, solange er Regierender ist und gewählt in der Funktion. Dann kann man wieder sein eigenes Fahrrad nehmen und nach Hause fahren. Da kriegt man keinen Hahn mehr nach. Aber in dem Moment führt nicht einer irgendein Fahrer ein Fahrtenbuch und packt das dann weg und das verschwindet, weil der Wegener das will. Das sind automatisierte Prozesse, wo der Regierende nicht mal einen Einfluss drauf hat. Der wird da reingesetzt, dann wird die Route bestimmt von A nach B durch die Sicherheit und dann wird er dahin gefahren. Das spricht ähnlich für eine Senatorin. Da ist zwar die Sicherheitsstufe bei einer Gesundheits- oder Bildungssenatorin nicht so hoch. Das kenne ich aus der eigenen Familie. Mein Vater war selbst Senator. Und die Nutzung des Dienstwagens war eine dienstliche Notwendigkeit, um schnell von A nach B zu kommen. Und dass er nicht selbst fuhr, hatte den Vorteil, dass er Akten lesen konnte, sich vorbereiten konnte und halbwegs unzerknittert zu den Veranstaltungen aufs Podium steigen und seine Reden halten konnte, wenn er es denn musste. Also, man kann da sicher suchen und wühlen. Und sicher, sind sich die beiden nicht plötzlich näher gekommen und haben festgestellt, hoppla, heute ist es soweit, heute lieben wir uns. Das wird eine Zeit gedauert haben. Und das wird sicher nicht eine Kabinettssitzung gewesen sein, wo sich beide näher gekommen sind. Das ist auch klar, wenn man solche kennt. Da kann man sicher suchen und wühlen. Aber solange die ihre Arbeit machen und die Regeln wurden im Nachhinein ja auch entsprechend festgelegt, dass finanzielle Dinge betreffende Entscheidungen im Senat dann nicht vom regierenden Bürgermeister, sondern vom Finanzsenator. Und ist der verhindert dann durch die zweite Bürgermeisterin des Landes Berlin, das sind die vertretenen Ministerpräsidenten, das ist dann Franziska Giffey, noch von einer anderen Partei sogar, dass die dann dort die Entscheidungen herbeiführt. Und wenn das so weit gekommen ist, dass man quasi der Gegenseite, der politischen Gegenseite, die Entscheidungskompetenz darüber zubilligt, dann ist man dem schon sehr weit entgegengekommen, was das öffentliche Interesse und den Bedarf an Compliance-Regeln in einer Landesregierung betrifft, denke ich mal.
Dann würde ich gerne noch ein drittes Thema ansprechen, lieber Herr Luther. Ich habe es vorhin schon gesagt, in Berlin fand am Sonntag eine Demonstration statt, bei der Polizisten verletzt wurden, nicht so wenige, 20. Und diese Demonstration war nach einer jährlich stattfindenden, rituellen, traditionellen Demonstration, nämlich auf dem Sozialistenfriedhof in Lichtenberg,
Friedrichsfelde. Friedrichsfelde ist.
Friedrichsfelde. Ist es ein Ortsteil von Lichtenberg?
Ja.
Gut, dann habe ich ein bisschen wenigstens richtig gelegen. Also Friedrichsfelde. Und dort gibt es Gedenksteine für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Ich weiß jetzt offen gestanden gar nicht, ob die da beerdigt wurden oder ob das nur Gedenksteine sind. Das wissen Sie wahrscheinlich viel besser. Die beiden sind am 15. Januar 1919 ermordet worden, nachdem sie in den Wochen vorher einen kommunistischen Spartakusaufstand gegen die republikanische Regierung von der SPD und Friedrich Ebert geführt und Philipp Scheidemann angezettelt hatten. Der Aufstand, Spartakusaufstand, ist relativ brutal von der Reichswehr und unter Führung von Gustav Noske, dem späteren Reichswehrminister, niedergeschlagen worden und Reichswehrangehörige haben dann Karl Liebknecht im Tiergarten erschossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und Rosa Luxemburg erschlagen, glaube ich, und in den Landwehrkanal geworfen. Ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Und daran erinnert diese Demonstration am 15. Januar jeden Jahres in Friedrichsfelde im Sozialistenblock. Übrigens, wer mal in Berlin ist und mal was anderes als die Hackeschen Höfe und den Kudamm sehen will, sollte man mal hingehen, genauso wie an das sowjetische Ehrenmal in Treptow, auch sehenswert.
Beides sehr beeindruckend, jawohl.
Ist das eigentlich noch auch Demokratie und zeitgemäß, wenn 3000 Menschen, so viel waren das wohl gestern, also am Sonntag, eines kommunistischen Aufstandes gedenken? Ist natürlich nicht okay, wenn die Führer dieses Aufstandes da ermordet werden. Das will ich auch gar nicht beschönigen, aber letztlich war es ein kommunistischer Aufstand gegen zwar nicht eine gewählte Regierung, aber gegen eine republikanische Regierung. Und der Versuch eines Umsturzes und aus Deutschland eine Sowjetrepublik zu machen, ist das für die Linke, die ja immer diesen Aufzug da organisiert, zeitgemäß und wegweisend fortführend? Können sich die Leute damit noch identifizieren?
In Teilen Ihrer Frage lag bereits die Antwort. Die Zahl 3000 finde ich sehr spannend, denn diese traditionelle Demonstration, die Sie angesprochen haben, die kenne ich schon von Geburt an, muss man sagen. Denn in der DDR war das ein traditionelles Event, wenn man es so formulieren möchte, wo die Partei und Staatsführung der DDR gemeinsam in der ersten Reihe laufend zum Friedhof diffundierte am 15. Januar oder am davor danach liegenden Sonntag des jeweiligen Monats Januar. Das war eine Demonstration, wo alle verpflichtet waren, mit hinzugehen. Das heißt also, das war quasi ein Aufmarsch von Hunderttausenden, die dahin liefen. Und dass jetzt nur noch 3000 traditionell diesen Weg gehen, zeigt ja auch schon, dass so viele sich nicht daran beteiligen angesichts der Bevölkerungszahl vom Berliner Bundesland. Abgesehen davon muss man das natürlich zeitlich einordnen. Das ist jetzt 15 Jahre her, was Sie beschrieben haben. Damals war der Kommunismus noch nicht so verfemt, dass man sagen konnte, der hat Systeme geprägt und Unrecht herbeigeführt. Es war eine Alternative zur damaligen Kaiserzeit, der dann folgenden halbwegs diktatorischen, wie auch immer gearteten, noch nicht ganz demokratischen Struktur, die dann in Weimar erst aufging. Das war alles erst 19 und etwas später, dass das manifestiert wurde. Das war so eine alternative Regierungsform, die man dort anstrebte. Und wie aktiv oder wie erfolgreich die bis dahin waren, dass sich die Rechte entsprechend gewehrt hat, die damals Rechte, politische Rechte, und dass da auch Freikorps und andere mit beteiligt waren und nicht nur die regulären Reichswehrtruppen, die sowas normalerweise nicht tun, Leute umzubringen, zu meucheln und dann irgendwo in den Landwehrkanal zu werfen. Das steht, zumindest stand das in den DDR-Geschichtsbüchern mit drin. Ein Mord ist generell kein demokratischer oder zu legitimierender Akt. Interessant ist, dass aber dieser demokratische Sozialismus, und das ist das, was, glaube ich, die 3000 noch im Hinterkopf haben, dass es noch eine linke Alternative zu dem geben kann, darf, muss, was es heute gibt. Das ist, glaube ich, das, was man damit ausdrücken will, plus Respekt vor den Akteuren. Rosa Luxemburg habe ich früher auch eher schwarz und nicht so weiß gesehen. Da ist aber auch viel Grau drin mittlerweile, wenn man die Rosa-Luxemburg-Forschung betrachtet. Da gibt es einige interessante Aspekte. Und mit Rosa-Luxemburg-Plakaten sind 89 auch die DDR-Bürger zu den ersten Demonstrationen gegangen, weil Rosa Luxemburg durchaus auch progressive Elemente hatte, die man teilweise auch rechtfertigerweise mit in die Diskussion einbringen muss. Aber das sei nur dahingestellt. Legitim ist es, demonstrieren darf man, Meinung äußern auch. Und wenn 3000 sich zusammenfinden und sagen, wir haben da eine Meinung zu, gehen da hin und legen eine Nelke nieder, dann ist das interessant zu beobachten. Dann ist das eine durchaus gerechtfertigte Meinungsartikulation. Und das war's dann auch.
Sie haben recht, es waren nicht nur Reichswehrangehörige, sondern auch Freikorpsangehörige. Freikorps waren damals ja eine militärische Miliz sozusagen, die außerhalb der Reichswehr bestimmte Aufgaben beim Grenzschutz übernommen hat, aber eben auch unpolitisch tätig waren. Das ist nicht demokratisch gewesen.
Die gingen übrigens später vielfach in SA und SS auf. Ne? Diese Strukturen sind dann teilweise befestigt, dann übergegangen, also diese paramilitärischen Strukturen, auch in die dann folgende Nazizeit und wurde dann eben in SA und SS-Strukturen teilweise befestigt. Also diese Rechte, die sich da artikulierte, die bewegte sich da teilweise wirklich nach sehr, sehr rechts. Aber das ist alles nicht relativierend gemeint, das war nur eine kurze Ergänzung, weil es wirklich interessant ist, sich da mal reinzulesen. Auch da ist Tante Google mitunter sehr hilfreich oder Fachliteratur, die man noch finden kann. Es macht wirklich Sinn, sich das mal anzugucken, um da auch eine objektivere Bewertungsgrundlage zu haben. Allen, die das gucken, möge das ans Herz gelegt sein.
Es gab damals eine liberale Partei, deren Führer Matthias Erzberger war, und der wurde von Ebert und Scheidemann nach Versailles geschickt, um dort den Waffenstillstand auszuhandeln. Der wurde von den Rechten dafür verantwortlich gemacht, dass Deutschland sozusagen da kapituliert hat oder in den Waffenstillstand eingetreten wäre, obwohl man ja im Felde unbesiegt gewesen sei. Auch der wurde später ermordet, ein politisches Opfer. Und auch Walter Rathenau, der Außenminister wurde 1922 in Grunewald erschossen, als er mit seinem offenen Wagen von seinem Haus ins Amt fahren wollte. Auch das waren alles Freikorpsangehörige, die zum Teil übrigens nicht mal richtig verurteilt wurden, also jedenfalls nicht zu lebenslänglich, sondern wenn, dann zu ganz kleinen Strafen. Also auch da muss man sich fragen, wie damals die Justiz getickt hat. Aber das wäre nochmal ein ausführlicheres Thema für einen anderen Tag. Gibt es sonst noch was aus Ihrer Sicht, worüber wir heute sprechen müssen?
Na, ich kann es nur kurz anführen, dass wir das im Auge haben sollten. Sarah Wagenknecht und die entsprechend gleichnamige Partei artikuliert sich, manifestiert das, was sie wollen und wollen am 27. Januar den nächsten Pflock in den Boden schlagen. Also da können wir durchaus Spannendes erwarten. Es wird viel über sie, auch durchaus mit ihr gesprochen und das zeigt, welche relevante Größe sie darstellt, politischer Art mit dieser Bewegung, die jetzt eine Partei geworden ist oder eine werden möchte. Das ist sicher spannend zu beobachten, inwiefern das die Gesamtgemengelage nach wie vor steigende Zustimmungszahlen zur AfD, stagnierende Zahlen bei der CDU und zwergenartiges Verharren der Ampelparteien auf Prozentzahlen, die an der Einstelligkeit kratzen. Das mag dahingestellt sein, aber man sollte das auf alle Fälle beobachten und ja, das kann auch spannend werden, denke ich mal, für den demokratischen Diskurs in diesem Land.
Mit Ihnen ist es ja immer spannend, Herr Luther. Insofern ändert sich da nichts, aber wir schauen genau hin.
Vielen Dank dafür, Herr Müller. Bis zum
Dafür
nächsten
auch.
Mal.
Und lieber Herr Luther, dann danke ich Ihnen für heute und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Ebenso solche für Sie.
Danke.